Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medienlos, der Podcast. Heute mit der China-Sendung. Ja, hallo. Wir sind Medienlos, der Podcast. Wir, das heißt, mir gegenüber sitzt der wunderbare Marc Domagalla, der Mann, der sich schon wieder langsam an alle Sachen erinnern kann. Wer die letzte Folge hört, weiß, wovon ich rede.
Sehr schön, ja.
Hallo, ja. Marc.
Hallo, Markus.
Mein Name ist Markus Kroslinski und wir machen eigentlich den unzuverlässigsten Wochenspiegel der Welt. Und heute ist aber eine kleine Sondersendung. Heute wird es auch sehr viele Zahlen regnen. Heute werden wir mit sehr vielen Daten arbeiten. Und unsere Sendung beschäftigt sich heute zum Teil mit dem Grobklima-Thema Klima, mit dem sehr großen Thema und welche Einwirkung China darauf haben wird. Und dann können wir darin ins Verhältnis setzen, was dann die Klimaproteste, die hier natürlich stattfinden, die auch nicht immer Anklang finden bei den Leuten, für Sinn haben und welche Bewegung Twitter dabei hat und. Also wir haben heute ein Riesenthema vor der Nase. Wir werden, wie gesagt, mit einer Menge Zahlen arbeiten. Wenn du ans Klima denkst und wir haben ja jetzt gesagt,
wir sind haben wir draußen.
Klima haben wir draußen und wir haben auch dieses Jahr durchaus
haben eine Menge Klima haben wir.
Ja, gehabt haben und wir haben auch die ungewöhnlichen Bewegungen gemerkt. Also wir haben auch wirklich schon Temperaturen gehabt, die nicht Berliner Temperaturen waren. Wir haben auch teilweise, ich will nicht sagen gelitten, aber es waren schon Auswirkungen, wo man gesagt hat, angenehm ist anders. Ne?
Oder der Wasserpegelstand, ne, genau. In Deutschland, dass man, also so wie man sagt, eine Handbreit Wasser unterm Kiel, war ja an manchen Stellen schon gar nicht mehr.
Ja, das hat natürlich dieses Jahr auch sehr viel Platz eingenommen. Man muss sagen, Niedrigstände im Rhein und Einschränkungen der Schifffahrt gibt es quasi jährlich. Und wenn wir jetzt am Ende des Jahres wieder mal
letztes Jahr Hochwasser, ne?
Genau, wenn wir jetzt mal wieder ein Hochwasser haben, ist das angeblich die andere Auswirkung des Klimas. Also die Leute, man kann den Leuten auch nicht übel nehmen, wenn sie nicht mehr hinterherkommen. Das muss auch mal, also man muss auch mit ein bisschen mehr Erklärung arbeiten. Aber ich will damit
fragt sagen, man sich natürlich, wenn alle sagen, dass die Klimaerwärmung die Gletscher zum Schmelzen bringt, ja. Wo ist dann das Wasser hin, wenn es nicht im Rhein ist? Ne?
Ja, da gibt es durchaus Erklärungen für. Da hat es nämlich auch mit Wasserdampf in der Atmosphäre zu tun. Da gibt es durchaus Erklärungen für. Mhm. Aber so weit wollen wir gar nicht gehen. Es geht nur darum, wir haben hier in Berlin zum Beispiel, jeder weiß es, oft dieses Phänomen, dass sich Leute auf der Straße festkleben, dass Leute Riesenproteste machen. Die machen das ja nicht immer nur wegen Klima, sondern weil letzte Generation. Und also wir wollen da gar nicht so viel Werbung machen. Aber der Punkt ist,
meine Prognose ist, es ist nicht die letzte Generation.
Das glaube ich auch. Das ist jetzt schön, dass du die Sache nochmal auflockerst für dieses sehr ernste Thema. Nein, aber das Große ist ja, Klima ist ja ein weltweiter Effekt. Und dieser weltweite Effekt, der lässt sich ja nicht durch uns bestimmen. Also wenn man jetzt mal einen Globus hat, jeder, der einen handelsüblichen Globus zur Wahl hat, könnte man gerne draufschauen, wie groß China ist und wie groß die Bundesrepublik Deutschland ist. Und dann können wir uns nochmal überlegen, wie groß unsere Zuarbeit dazu sein kann. Dann werden viele Leute sagen, wir sind der sechstgrößte Emittent an CO2 in der Welt, weil wir so industrialisiert sind. Das ist auch erstaunlich ob unserer Größe. Und natürlich können wir uns darüber unterhalten, wie weit wir das senken können.
Ja.
Am Ende muss es aber ein weltweiter Effekt werden. Und das, ob das aus Deutschland zu schaffen ist, sei mal hingestellt. Und ob wir alleine die 2-Grad-Ziele garantieren können, das Pariser Klimaabkommen sei auch mal angestellt. Aber wir steigen einfach mal in die Sendung ein, warum es heute auch um China geht.
Wenn wir mal sehen, wie der Winter wird hier, ne? Wenn wir kein Gas mehr haben, dann...
Ja, das hat wieder mit dem Thema wenig zu tun, aber ja, ich weiß, was du meinst. Und dann, ja, wie groß da die Verzweiflung sein wird. Aber wir kommen mal kurz, wir müssen uns kurz mal mit China beschäftigen, um das Thema gerade zu kriegen. Also China hat 1,4 Milliarden Menschen, Indien ist relativ nah dran mittlerweile, also dürfte rein von einer Zahl der Menschen ähnlich hoch sein. China hat mehr Einwohner als USA, Europa und Russland zusammen. Das ist also, nur damit wir uns mal von der Einwohnerzahl einen Begriff machen, wovon wir da reden. Zu dem Bruttoinlandsprodukt von 14,72 Billionen kommen wir gleich noch dazu. Diese Überholung des Bruttoinlandsproduktes der USA fand irgendwann statt, vor 4 Jahren, 5 Jahren. Also jedenfalls hat China, wenn man diesen Wert nimmt, die USA wirtschaftlich überholt. China ist auch der größte Gläubiger der USA.
Das geht so nackt. Wir haben es doch in der Pandemiezeit jetzt gemerkt, worauf wir auf alles angewiesen sind, was alles aus China kommt.
Genau. Und das ist der Punkt. Und wir werden gleich noch zu was kommen, das ist eigentlich genauso interessant für diesen Wirtschaftsraum, zu welchem Preis das auch alles passiert. Und dass die Daten auch...
Sind billigen Preis.
Aus
China ist alles billig dann.
Ja, denkt man, aber die nackten Zahlen sagen nicht immer dasselbe. Na, also wir haben jetzt, wie gesagt, dieses Bruttoinlandsprodukt und sagen, das ist höher als in den USA. Wir werden die Zahl aber nachher noch ein bisschen besser einordnen, obwohl ich sagen muss, wir sind keine Wirtschaftsexperten, wir machen so gut wir können. Mhm. Aber vielleicht für den Normalbereich wird das erstmal einen Ansatz bringen. Ein Bruttoinlandsprodukt, und darauf kam ich gerade, ist eine reine, wie der Name auch sagt, Bruttozahl. Also hier werden Kosten, Investitionen, Gewinne null erfasst. Mhm. Also wir wissen nicht, wenn China uns das sagt, und China ist eine kommunistische Republik, zu welchem Preis dieses Inlandsprodukt erwirtschaftet wurde, welche Kosten da wirklich drinstecken, welche Opfer dafür gebracht werden mussten, um politisch, weil, wollen wir ehrlich sein, dieses Bruttoinlandsprodukt ist ein Politikum. Es ist ein Vergleichswert zum Beispiel zu den USA.
Ja.
Und die chinesische kommunistische Partei wird viel aufwenden, um diesen Wert höher als in den USA zu setzen. Denen werden teilweise die Kosten dahinter egal sein.
Manpower ist denen egal. Denen sind die Menschen dahinter egal.
Denen sind die Menschen egal. Und zu welchem Preis das erwirtschaftet wurde, sei mal völlig dahingestellt. Nichtsdestotrotz darf man sich außer Acht lassen.
Also nicht nur die Menschen, sondern halt auch die Umwelt. Genau. Teilweise egal, ne?
Genau. Und die Frage ist, ob wir das steuern können, was da passiert. Ob wir überhaupt Einfluss nehmen können. Und wenn so ein großer Player in diesem Klimasystem wie China etwas tut und wir können von außen nicht darauf einwirken, vergleiche ich ein bisschen mit dem Atomausstieg. Wir haben in Deutschland nach Fukushima gesagt, wir steigen aus der Atomkraft aus. Und jetzt stellen wir fest, dass die ganze Welt neue Atomkraftwerke baut. Außer wir.
Ja.
In Frankreich stehen mehr Atomkraftwerke als in Russland.
Ja, und älter und maroder.
Genau.
Teilweise, ne?
Also. Und auch da, die haben 56 Atommeiler, 20 sind in Betrieb. Warum? Weil sie Wassermangel haben. Sie können diese Tauchbecken nicht mehr befüllen und. So. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem deutschen TÜV und einer französischen Sicherheitsüberprüfung, dann ist mein Urteil relativ klar.
Ja.
Wir haben in Deutschland auch Störfälle an Atomkraftwerken gehabt, die sind aber überschaubar. Und die haben nie diese Auswirkung gehabt. Wir reden also von ganz anderen Maßgaben. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen
kurz. Abgesehen davon, weil wissen wir nicht, was an die Öffentlichkeit kommt und was nicht. Ne?
Das ist das Nächste. Dass wir da wird bei uns genauso zurückgehalten wie in allen anderen Ländern. Ne? Da wird es sicher auch eine Dunkelziffer geben. Die Frage ist, es gibt ja wohl, weil immer wieder die Endlagerung ein Thema ist, es gibt ja wohl Reaktoren, da bräuchten wir jetzt so einen Kollegen wie den Herrn Lesch, der könnte da mehr zu sagen. Es gibt ja wohl auch so Reaktoren wie Thoriumreaktoren und so weiter, die eigentlich gar keine Endlagerung mehr nötig machen und die auch anscheinend gut kontrollierbar sind und auch Kernschmelzen fast unmöglich machen und. Aber da sind wir jetzt zu weit im Fachbereich, also Atomphysik wollen wir jetzt wirklich mal komplett rauslassen. Aber nochmal zu China. Man weicht immer so ab. Es gibt Pläne und China hat so ein magisches Endziel 2035. China möchte bis 2035 gewisse Ziele erreichen. Und da habe ich ein paar von aufgeschrieben.
Aber wie viele sind davon Klimaziele?
Und da kommen wir jetzt drauf zu. Und das wird sehr interessant. Nur mal so, also ich hatte letztens mit einem Bekannten gesprochen, der sagte, naja, aber wenn die das überhaupt alles dann so verwirklichen. Und wenn sie die Hälfte verwirklichen? Was denn dann? Das reicht doch schon. Also ich will mal ein paar aufzählen, weil die sind wirklich große Zahlen, mit denen wir jetzt arbeiten. China möchte bis 2035 216 neue Flughäfen bauen. Ich glaube, die Zahl habe ich schon ein paar Mal in dem Podcast erwähnt, weil die so gigantisch für mich ist.
Ich denke mal an unseren BER. Also das ist eigentlich völlig illusorisch, zwei Flughäfen gleichzeitig zu bauen, oder?
Für die nicht.
Für die nicht, nein.
Für die nicht. Die bauen so ein Ding relativ schnell. Jetzt brauche ich ja nicht mal sagen, der Flughafen ist eins. Und jetzt würden andere sagen, naja gut, der Flugverkehr macht weltweit 2% des CO2s aus. Der ist jetzt wirklich nicht tragend. Wenn wir aber 216 Flughäfen bauen, dann brauchen diese 216 Flughäfen auch eine Energieversorgung.
Ja.
Die brauchen Beton. Und Beton und Energieversorgung. Und die Chinesen arbeiten wenig mit AKWs, sie arbeiten gerne mit Kohlekraftwerken. Mhm. Wenn für diese Menge an neuen Gebäuden mhm. Beton und Kohlekraftwerke gebaut werden, da kommen wir auch noch nachher zu, auf die mhm. Zahlen, dann haben wir auch einen Klimaeffekt und der wird nicht unerheblich sein. Ja, aber klar, nur nochmal, ja. 216 neue Flughäfen, sie wollen am Ende auf 450 Flughäfen kommen in diesem Land. 450 Flughäfen.
Gut, klingt viel. Ich kann das jetzt auch schwer einschätzen. Wie gesagt,
Wir reden von Flughäfen mindestens so groß wie der BR. Mindestens.
Ja, ja, richtig. Aber so, wenn man die flächenmäßig das Land natürlich auch betrachtet, ist es natürlich anders als in Deutschland, ne, wo wir sind ein Dorf dagegen, ne? Also flächenmäßig. Ja,
und aber trotz allem
ist die Weitläufigkeit ist natürlich was anderes. Und das habe ich auch in Amerika immer festgestellt. Da hast du ganz schnell mal, dass du irgendwo hin, also dass du Flächen hast, wo du 2 Stunden Fahrweg hast irgendwo. Und du siehst nichts.
Ja, das ist ja ein
wo aber Leute dann irgendwo mal wohnen. Also ja, es ist also trotzdem dünn besiedelt, aber.
Ja, natürlich sind 1000 Kilometer in China kein Maß.
Ja, ja, ja.
Das ist für Deutschland einmal durch die Republik und das aber für China kein ja. Maß. Das weiß ich. Aber wir kommen mal weiter. Die wollen hochgradig die Kohlekraft ausbauen. Mhm. Auch ein Klimaeffekt.
Ja.
So. Sie sind aber auch der größte Ausbauer der erneuerbaren Energien. Zu welchem Preis? Kommen wir später zu.
Du meinst auch so jetzt so Solaranlagen.
Solar- und Windkraft.
Ja, ist eigentlich dafür haben wir in Deutschland keine Produzenten mehr, ne, weil es alles in China billiger produziert wurde.
Ja, aber ich meine die Diskrepanz. Auf der ja. einen Seite sind sie ein ganz schöner Verursacher von CO2-Emittenz, aber auf der anderen Seite sind sie auch in den erneuerbaren Energien weit drin. Hm. Wie gesagt, zu welchem Preis kommen wir auch noch zu. Da haben wir noch ein bisschen Thema dran. So, und nebenher, weil sie gerade mal ein bisschen Zeit haben, möchten sie eine Raumstation bauen. Also ein bisschen so wie die ISS, aber wie der Chinese so ist, natürlich größer. Hm. So, also das sind Ziele, die sie erstmal bis 2035 haben. Hm. Und wenn man das chinesische System kennt, wir haben in China ist der Präsident gar nicht so wichtig. Also Xi Jinping ist zwar der Präsident, das ist aber gar nicht das Wichtige. Da könnte sonst wer sitzen. Wichtig ist, wer ist der Vorsitzende der chinesischen Kommunistischen Partei? Der ist der wahre Machthaber im Land. Das ist ja auch. Ja, also da, es gibt da meistens so eine Personalunion, aber ich sage mal so, man kann relativ schnell den Präsidentenwechsel voraussehen, wenn er mal irgendwann nicht mehr der Vorsitzende der chinesischen kommunistischen Partei ist. Dann ist er quasi entmachtet.
Aber interessant finde ich auch, wenn man da diese Bilder sieht, von diesem riesen Gebäude, also Riesensaal, wo dann das ganze Parlament da, weiß nicht, wie viel Leute passen da rein?
Ich habe keine Ahnung, wie viele da sitzen.
Aber es sind immer alle Plätze ausgefüllt.
Ja, das ist.
Also, das ist anders als bei uns im Bundestag.
Ja, das ist in Nordkorea auch so, weil du erschossen wirst, wenn du da nicht sitzt.
Ja.
Also, da gibt es auch keine Entschuldigung, ich habe eine Erkältung und so, das halt nicht.
Nee.
Aber wichtig ist, wie gesagt, die haben diese riesigen Pläne und die werden alle Effekte haben. Und ich frage mich natürlich, diese ganzen Gebäude, die Flughäfen und alles, haben auch im Betrieb ja einen Klimaeffekt. Also wenn sie da sind, allein die Tatsache, dass sie da sind, dass sich Menschen dahin bewegen müssen, da wegbewegen müssen, Flugzeuge dahin bewegen müssen, das hat einen Effekt und Energie und alles so. Und da mache ich ehrlich gesagt der Klimabewegung einen kleinen Vorwurf zu sagen, ja ihr bösen Autofahrer, ihr seid der Wahre. Und ich denke, nein, die Industrie ist der Wahre und da haben sie recht. Zum Beispiel Viehhaltung.
Die Kühe.
Ist ein großer CO2-Emittent. Also im Grunde, wenn ich ein Steak weniger esse, ist der Klimaeffekt höher, als wenn ich mit meinem Auto fahre.
Der Klimaeffekt ist dann in unserem Fall noch höher, wenn wir weniger Bohnen essen.
Das ist, ja. Aber eigentlich nicht bei uns. Okay. Geben wir den Kühen die Bohnen? Ja. Aber der Punkt ist, weißt du, es gibt so große Angriffsziele.
Ja.
Und man macht sich an sowas fest und macht daraus eine riesen ideologische Diskussion. Die Ideologie ist ja das Interessante. Und warum demonstrieren die nicht gegen die chinesischen Pläne? Weil sie nicht kennen? Ich hab's geguckt. Peking-Daxing, ein Flughafen, hat mehr Start- und Landebahnen als Österreich.
Ja, ja.
Als ein ganzes Land.
Ja.
Das ist ein Flughafen.
Ja, ja, ja.
Wir kennen von den 216 Flughäfen die Größe noch gar nicht.
Klingt eigentlich eher so wie so ein Vorort von München, ne? Daxing, Garching.
Ja.
Ja. Ja,
also. Ja, kennen wir doch. München, Daxing.
Genau.
Aber ja, und der Punkt ist, wir kennen das alles, diese ganzen diese Größenausweitung noch nicht.
Mhm.
Und ob sie überhaupt sinnig sind, wissen wir auch nicht, weil wir wissen aus China auch, dass China auch mal schnell eine ganze Stadt als Geisterstadt da in die Landschaft klotzt.
Mhm.
Die hauen gerne mal für 10 Millionen dann eine Stadt hin,
mhm,
und kein Mensch wohnt da.
Ja, aber sie sind da auch sehr flexibel, und wenn sie einen neuen Staudamm bauen, dann quartieren sie mal eben die Leute, die im Bereich des Stausees dann sind, um. Also so ein Bauer mit seinem Vieh, dem wird dann halt mal gesagt, ab nächste Woche wohnst du im 6. Stock in einer,
ja,
Neubauwohnung.
Genau, und auf diese Geschichte kommen wir auch noch in Bezug auf was anderes, aber interessant. So, und jetzt kommen wir nämlich schon dazu, zu diesem Thema. Es gibt Bauprojekte, die sind ja schon so ein bisschen fortgeschritten. China verfügt über 30.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsbahnnetz.
Ja.
Weißt du, über wie viel wir verfügen? 2.000 Kilometer.
2.000 würde ich gerade so sagen.
Um die, ja, 2.400 Kilometer.
Ja,
ja, ja. Daran bauen wir seit über 30 Jahren rum.
Und dann ist noch der Unterschied, dieses Hochgeschwindigkeitsnetz in China ist wirklich ein reines Hochgeschwindigkeitsnetz. Das heißt, die Züge, die halten auch nicht nochmal
an zwischen, die Milchkanne.
Genau, also konsequenterweise müsste es bei uns so sein, dass eigentlich mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz mit einer reinen Strecke von meinetwegen Berlin, Hamburg, München,
Frankfurt am Main.
Frankfurt, also die 10 größten Städte sozusagen, die strategisch günstig so liegen, Stuttgart so noch ganz unten, dann damit verknüpft werden und eine eigene Strecke wäre und nicht über die gleiche Strecke holpern müssten,
wie der
ICE, wo der IC, EC oder mal ein Güterzug rüber hoppelt. Ne?
Genau.
Also ist ja schön, dass wir Hochgeschwindigkeitszüge haben. So ein ICE könnte vielleicht 400 fahren.
Mhm.
Letztendlich haben sie eine Höchstgeschwindigkeit im Personennahverkehr, also im Personenverkehr von vielleicht 250.
Mhm.
Und selbst die erreichen sie nur in wenigen Fällen. Ne?
Genau.
Also.
Und jetzt dazu, diese 30.000 Kilometer, die China gebaut hat, die haben sie seit 2007 gebaut. Die sind nicht ewig dabei. Ich meine, wir sind Bundeswehrzeit, da waren wir 93, da waren die ICE-Strecken das erste Mal freigegeben worden und.
Mhm.
So, also die sind von der Zeit deutlich voraus dem ganzen Thema. Ne?
Ja, die haben auch sowas wie ein Transrapid. So.
Sie haben die längste Überwasserteilhängebrücke der Welt gebaut mit über 30 Kilometern Länge. So, auch natürlich klimatechnisch, der Beton, der da reingegangen ist. Also eigentlich aus dem. Das sind alles so Prestige-Geschichten, die natürlich Nebeneffekte haben. Auf der anderen Seite haben sie unseren Transrapid auch aufgebaut, den wir als unwertig empfunden haben. Den haben die schön hingebaut. Das Ding feuert da mit 400 km/h durch die Pampa.
Ja.
So. Und warum haben wir ihn nicht gebaut? Weil während einer Testfahrt ein Zug auf einen Absperrpoller gerauscht ist und es da Todesopfer gab. Das ist doch kein Grund, etwas nicht zu bauen. Also nicht jetzt, verstehe mich nicht falsch, die Todesopfer sind schlimm.
Ja.
Ja, und der Unfall ist schlimm. Aber es war eine menschliche Planungspanne. Kein technischer Defekt.
Ja, also wenn es danach geht, dürfte es keine Autos mehr hier geben.
Nein, kein Haus gebaut werden, weil es gibt immer mal Bauunfälle und. Also dann müsste man ja alles zurückfahren. Aber jedenfalls, Tatsache ist eins, wir müssen uns über eins klar sein. Und deswegen die Geschichte mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz. Die ist natürlich anders gelaufen als hier. Die Chinesen kennen gar keine Planfeststellungsverfahren. Bei den Chinesen, also es gab mal eine Feier, glaube zu
Doch, da gibt es einen Plan und der steht dann fest.
Der steht dann fest, genau. Genau, die definieren das nur anders. Es gab mal eine Feier zur Jahrtausendwende und da haben sich Bahnchefs, die wollten in 3 oder 4 Zeitzonen, also die wollten in einem zum Jahrtausendwechsel 4-mal Silvester feiern. Also die sind so rumgereist, dass sie immer dann wieder dem Jahreszeitpunkt hinterher. Und unter anderem war eine der Stationen war in China. Ich glaube sogar Peking. Und da lernten sie einen Herrn Wu kennen. Und Herr Wu hat nur eine Aufgabe. Herr Wu fährt durch das Land der neuen Ausbaustrecke entlang und sagt den Leuten, dass sie jetzt umziehen. Also der geht zu ganzen Hochhausblöcken, klingelt an den Türen und sagt, übrigens morgen ihre neue Adresse da und da. Also nicht morgen, aber dann und dann, da und da. Ja, haben Sie eine Ersatzwohnung?
Aber nicht mit zweiwöchiger Einspruchsfrist und
mit gar keiner Einspruchsfrist. Ja. Die Leute müssen einfach umziehen. Und dann fällt dieser Hochhauskanister in sich zusammen und dann ist da eine Schnellstrecke. Und die Bahnbeauftragten, die haben sich alle einen Herrn Wu gewünscht. Mir kann keiner erklären, dass die nicht da gestanden haben und gesagt haben, bräuchten wir auch. Natürlich haben wir andere Gesetze, zum Glück. Aber nur mal so. Also das ist der Punkt. Der Erfolg, ja, aber zu welchem Preis?
Ich hatte mal eine Sendung gesehen, da ging es halt auch um Flughafenbau. Und da war von dem Architekturbüro Gerkan, Mark und Partner, die ja, glaube ich, hier auch am BR mitgewerkelt haben, wenn ich richtig... Also auf jeden Fall in unserem Olympiastadion haben sie mitgewerkelt. Und haben, glaube ich, an irgendeinem Flughafen in China den in kürzester Zeit mitgeplant und hochgefahren. Ne? Wo also der BER wurde schon lange gebaut, war noch lange nicht fertig und die haben zwischendrin mal eben so einen Flughafen gebaut, der viermal so groß ist. Und da hatte der Architekt dann halt auch irgendwann gesagt, ja, diese ganzen Verfahren, die hier eingeleitet werden, der ganze Schriftkram und diese ganze Büroschimmel, die Bürosachen, die alle lange aufhalten, die ganzen Amtsverfahren und so, damit musste er sich da überhaupt nicht rumscheren.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Er hat selber angedeutet, dass er es nicht hinterfragt hat, so weiter, weil wenn nicht er, dann hat es jemand anders gemacht. Für ihn ist es natürlich eine einfache Arbeit, Arbeitsumfeld, ne? Als wenn du...
Das ist der Punkt, aus der Einseitigkeit des Ausführenden, ja. Ne? aus seiner Einseitigkeit, ist das wahrscheinlich eine tolle Sache. Der Punkt ist, am Ende stehen da Menschen hinter, die umziehen müssen, die zwangsumgesiedelt werden, die natürlich eine gewisse Form von Leid erfahren, was in unserem Rechtssystem zum Glück nicht vorgesehen ist. Manchmal, obwohl ich sagen muss, die Einspruchsmöglichkeiten immer mit dem umsehen. Ich meine, wir haben für den Braunkohleabbau auch ganze Dörfer aus. Wenn da der
Riesenbagger, ja,
das also, gab es auch. Also wir sind da auch nicht, wenn es mal um ein Interesse geht, auch nicht immer so weit davon weg, aber halt mit weniger Zwang. Das passiert auf einer anderen Ebene. Aber
bei uns kann sich halt auch dadurch, dass Leute irgendwie Klagemöglichkeiten haben und jede Kleinigkeit wahrnehmen, da sind bei uns zu viele Einspruchsverfahren oder so möglich, dass sich sowas jahrelang hinzieht. Sei es Stuttgart 21. Also unsere großen Bauvorhaben, die jetzt alle mal so angeprangert werden, das lag doch auch hauptsächlich daran, nicht nur an Planungsfehlern.
Auch natürlich.
Auch, ne? Aber dass es halt ewig lang dauert, bis alles bearbeitet wird und dann ausgeschrieben werden muss. Und dann hat da aber noch jemand einen kleinen Einspruch. Dann muss das erstmal wieder im Verfahren geprüft werden. Dann wird das abgeschmettert. Dann gibt es da wieder Einspruch dagegen. Also es wird alles bis zum Stillstand behindert dadurch. Ne?
Die Einsprüche müssen möglich sein. Die Frage ist bloß, wann, und da muss man vielleicht mal hochdefinieren, wann überwiegt das öffentliche Interesse und wie will man denn eine klimagerechte, hochindividuelle Bewegung zum Beispiel in Deutschland möglich machen, ohne das öffentliche Interesse höher zu setzen als das Individualinteresse? Also sobald jemand schafft, zum Beispiel eine hochmoderne Bahnstrecke zu verhindern, weil er sagt, mein Grundstück bleibt hier und ich werde nicht umgesiedelt und jetzt muss die Bahn einen Bogen fahren. Da wird der Aufwand so hoch, dass eben genau die Hochziele, die höher gesetzten Ziele in Gefahr sind, weil ein Individualziel dann plötzlich mehr Wertigkeit hat. Ja. Ob gut oder schlecht.
Allerdings ist es bei uns noch ein bisschen anders als China, wo die dann eventuell entschädigungslos sozusagen umgesiedelt werden. Genau. Also wie gesagt, kann es sein, dass ein Bauer mit einer riesen Farm dass ihm gesagt wird, ab morgen bist du in der dritten Etage, hast eine kleine Wohnung und kannst dann ab montags in der Fabrik arbeiten gehen.
Ja, so wie also, Herr Wu das halt entscheidet.
Ja.
Aber, und jetzt kommen wir mal auf was, wir sind jetzt natürlich, das ist uns klar, ne, muss man kurz mal sagen für die Sendung, wir sind uns natürlich klar, dass wir hier auch teilweise im sehr moralischen Bereich unterwegs sind. Und natürlich, dass es Gesetze gibt, ist uns auch klar. Und dass es Rechtssysteme gibt, ist uns auch klar. Und dass die in den Ländern verschieden sein müssen, auch klar. Aber es geht ja nur, am Ende sollen ja diese Störfaktoren sagen, wie ist es dann mit dem großen Ziel der Klimaverbesserung, wenn gewisse Sachen nicht eingehalten werden? Und dazu habe ich einen Punkt, und da kommen wir jetzt auf ein paar Zahlen, die man jetzt mal ins Verhältnis setzen muss. China setzt großflächig auf Kohlekraft und China erreicht laut dem Global Energy Monitor, das ist eine Quelle, die kann man sehen, derzeit mit seinen Kohlekraftwerken eine Spitzenleistung von 1000 Gigawatt. Bis, wir kommen gleich zu dem Vergleich, was andere Länder haben. Wir kommen gleich, das ist interessant. Diese Leistung soll gesteigert werden auf 1400 Gigawatt. Sollte dieses Ziel erreicht werden, und ich bin ganz sicher, dass China das erreichen wird, weil China hat dasselbe Problem, wie wir es haben. Alles soll elektrifiziert werden. Die Leute arbeiten hocheffizient an Computern. Es sind immer mehr Geräte im Betrieb. Strom wird gebraucht, und zwar ohne Ende. Wenn dieses Ziel erreicht wird, hat China dreimal so viel Kohleemissionen wie nach dem Pariser Abkommen zur Erreichung des 2-Grad-Ziels erlaubt. Nochmal, China alleine hat dreimal so viele Emissionen durch Kohle wie laut dem Abkommen erlaubt. Macht China das, ist das 2-Grad-Ziel, jedenfalls aus chinesischer Sicht, nicht mehr zu erreichen. Jetzt nochmal das Thema Globus. Jetzt gucken wir uns diesen
Globus an. Das macht an der Grenze ja nicht halt.
Genau. Jetzt gucken wir uns dieses riesige Land an, im Vergleich zur Weltfläche. Und dann überlegen wir nochmal, ob die Proteste, sich auch hier auf einer Straße festzukleben, wirklich noch Sinn machen, wenn es weltweit nicht funktioniert.
Ja, natürlich kann man immer sagen, wenn man im Kleinen noch nicht mal anfängt oder so, kann man genauso sagen.
Und du meinst, wir sind ein Vorbild für China?
Wir beide sind sowieso Vorbilder.
Das ohne Frage, aber die CO2-Werte in Deutschland sinken stetig, weil wir nämlich immer weniger Energie abnehmen, weil unsere Geräte immer effizienter werden, weil wir, also bei mir zu Hause auch viel LED-Beleuchtung im Betrieb ist und. Also meine persönliche Stromabnahme ist schon sehr überschaubar. Aber wir setzen noch mal ein bisschen was ins Verhältnis.
Gut, aber wann waren die Pariser Klimaziele formuliert worden?
Da müsst ihr gucken.
Weil mein Gedankengang ist, wenn wir uns mal so die letzten 50 Jahre in Deutschland angucken, was hatten, wenn du ein Haus vor 50 Jahren gebaut hast, wie viele Steckdosen hast du denn pro Zimmer heute, ne? Gebaut, und heutzutage musst du da zig Dinger noch ranbauen, damit jeder seine Smartwatch, das Handy und sonst was alles jeden Tag aufladen kann.
Gehen wir mal gar nicht so weit. Mein Wohnhaus, wo ich drin wohne, mein Mietshaus, wurde 1969 gebaut. Auf der grünen Wiese. In meiner Wohnung sind 2 Sicherungen. Ich habe 2,5 Zimmer. Oh, ich habe eine Stromkreissicherung und eine für den Herd. Ich habe pro Zimmer 2 Steckdosen.
Ja.
Das ist es. So war deren Vorstellung. Also wir brauchen gar nicht so weit in die 50er Jahre zurück. Oder so, ne? Aber nur so. Aber wir brauchen noch mal ein paar Zahlen. Also ich hatte ja gesprochen von 1000 Gigawatt, von Steigerung auf 1400 Gigawatt. Weltweit, also in der restlichen Welt, werden mit Kohlekraft derzeit laut dem Global Coal Exit 579 Gigawatt erzeugt. Die gesamte restliche Welt erzeugt 579 Gigawatt mit Kohlekraft. China bisher 1000, Steigerung auf 1400. In Deutschland haben wir 45 Gigawatt erzeugen wir aus Kohlekraft. Ich habe so lustig da hingeschrieben.
45 Gigawatt?
Ja.
Ich überlege gerade, also die Zahlen, weil ich hatte auch irgendwas Gigawatt, Terawatt ist ja mehr, ne?
Du hast aber von Terawattstunden.
Ach so.
Das ist eine Spitzenleistung, Gigawatt, die man punktuell erreicht.
Okay, ja.
Und Stunden sind natürlich dann die Maßeinheiten in Menge.
Okay.
Das ist eine Top-Leistung, ne? Aber
ja, ja.
Ich habe so schön dahingeschrieben, diesen Wert hat China in den letzten 18 Monaten neu ans Netz genommen. Mhm. Also das, was wir erzeugen mit Kohlekraft, nehmen die neu ans Netz.
Ja, ja, ja.
Und jetzt wieder die Frage, sind die Klimaproteste wirklich sinnig? Wenn wir von einem, wir reden immer von Werten und ich will auch die Bewegung nicht schlecht machen, die dahinter steht. Aber vielleicht ist sie in der globalen Betrachtung oft auf der falschen Fährte. Und ich meine nicht, dass wir nicht CO2 einsparen müssen in Deutschland. Das müssen wir.
Ja.
Das ist in Ordnung. Aber die Maße, und wenn man denkt, dass die Viehwirtschaft und die Industrie die Top-Werte bilden, ich gehe doch erst an die Top-Werte ran. Ich nehme doch nicht den Leuten die 8%. Also ich gehe doch nicht beim Haushalt ran und sage, jetzt machen wir hier alles schön CO2-neutral, mein lieber Freund, mit deinem Wohnhaus. Mhm. Und ich weiß ganz genau, selbst wenn das alle machen, 100% machen, spare ich 8% CO2. Wenn ich auf der anderen Seite zweimal Riesenposten habe mit über 30%, die einsparen können.
Hm, ja, ja. Ne? Ja, und in vielen Fällen fehlt halt auch einfach die Infrastruktur. Das ist das, was ich dir auch schon vorher mal gesagt hatte. Als Beispiel, dass Solaranlagen, dass es in Deutschland Solaranlagen gibt. Man kann sich die ja selber auf Haus bauen lassen.
Es gibt sogar welche für den Balkon.
Es gibt für den Balkon welche. Mhm. Aber es gibt natürlich auch jetzt die Bestrebung, Flachdächer großflächig mit Solaranlagen auszustatten. Mhm. Dass man eventuell auch Wohnungsbaugesellschaften dazu verpflichten will, solche Sachen aufzustellen und so. Und da hatte ich letztens im Bayerischen Rundfunk einen Fernsehbeitrag gesehen. Den fand ich auch sehr interessant. Und da wurde von einem Landwirt auch berichtet, der auf seinem großen Dach eine Anlage hat installieren lassen. Die Solaranlagen, wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat, die Energie wird ja eingespeist. Es ist ja nicht so, dass das, wenn ich mir eine Solaranlage hier aufs Dach setze, dass ich das selber normalerweise verbrauche. Also das, was oben produziert wird, wird ins Netz eingespeist. Und ich selber beziehe ja trotzdem weiterhin Strom. Ich kriege dafür eine Vergütung.
Es gibt Stromspeichereinrichtungen. Also es geht doch, du kannst das auch über eine Zwischenbatterie, ist nicht mal sinnvoll. Aber es gibt die Möglichkeit.
Genau, ne? Also aber es in den meisten Fällen wird das nicht gemacht. So. In seinem Fall war es jetzt so, dass er eine Anlage hatte, mit der er Strom produziert, der für 50 Haushalte reichen würde. Seine Anlage war jetzt in diesem Jahr, haben sie gesagt, im Jahr 2022 allein 150 Tage vom Netz genommen worden, weil die Stadtwerke gesagt haben, das, was er einspeist, halten die Leitungen gar nicht aus. Die Leitungen sind dafür gar nicht ausgelegt, um diese Einspeisung vollständig zu übernehmen, weil auch noch irgendwo anders jemand ein bisschen eine Solaranlage noch dazu hat und da und dies und jenes. Also 150 Tage war seine Anlage vom Netz genommen. Er kriegt dafür trotzdem eine Vergütung, weil er produziert sie. Das wird aber dann sozusagen auch von jedem Stromkunden ja dann mit übernommen. Aber ich habe dann mal nachgeguckt und beziehungsweise sie haben sie auch in dem Beitrag gesagt, 6,1 Terawattstunden sind in Deutschland im vorletzten Jahr im Nirvana verschwunden.
Nein, nicht im Nirvana, die werden in die Erde abgeleitet.
Ne? Genau, ja, aber sie werden nicht genutzt.
Ja.
Sie werden produziert durch diese Solaranlagen, aber sie können nicht verarbeitet werden, weil die Infrastruktur es nicht hergibt. Es gibt keine nicht genügend Speicherkapazität.
Und dazu empfehle ich eine Doku. Ich muss sie mal ganz kurz unterbrechen, weil die ist ganz relativ wichtig. Ich werde die in die Shownotes packen. Ganz wichtig auch bei uns, wer bei uns in den Podcast in die Shownotes kriegt meistens Links zu irgendwelchen Dokus, zu Daten und so weiter. Wir haben da natürlich auch einen kleinen Quellennachweis. Dem empfehle ich mal, die Amplion GmbH zu googeln. Amplion, wie die Ampel, Amplion. Mhm. Die sind sehr interessant. Es gibt eine Doku, die kann man über die ZDF-Mediathek sehen. Die ist von Wieso, also relativ seriös. Die heißt Deutschland Blackout-Gefahr so und so. Die verlinke ich auch. Da geht es um diese potenzielle Gefahr eines Blackouts. Und da sagt, und warum ich dieses Thema jetzt anschneide, ist nämlich Folgendes. Es gibt eine Waage zwischen dem eingespeisten und erstellten Strom und dem abgenommenen Strom. Und nur wenn sich diese beiden mit geringen Toleranzen Werte die Waage halten, haben wir eine Netzfrequenz von 50 Hertz. Sobald diese beiden, also sobald entweder viel zu viel eingespeist wird oder sobald viel zu viel abgenommen wird, schwankt diese Netzfrequenz und viele Geräte würden das erstmal nicht aushalten und es gäbe Probleme mit der Stromversorgung, Abschaltung von Kraftwerken und. Diese Amplion GmbH ist weder Stromerzeuger noch Stromabnehmer. Sie sind nur dazu da, zu steuern zwischen den Stromanbietern und den Abnehmern, dieses Gleichgewicht zu halten. So, und jetzt haben wir nämlich genau dieses Problem. Eine hochgroßflächige Erzeugung von Strom ist keine Problemlösung, wenn sie nicht zur richtigen Zeit erzeugt wird, wenn sie nicht abgenommen wird zu der Zeit und. Da haben wir ein Problem. Problem ist nämlich, wir haben Spitzenzeiten, wo diese Strommengen gebraucht werden und wir haben aber auch Zeiten, wo gar nicht viel gebraucht wird. Wir haben auch Zeiten, Jahreszeiten, wo nicht viel gebraucht wird. Und wir haben sogar, und dieser Begriff wird dann in dieser Doku genannt, es gibt sogar sogenannte Dunkelflauten. Diese Dunkelflaute bedeutet, es gibt weder Licht für die Photovoltaik noch Wind für die Windkraftanlagen. Jetzt werden die Leute aus dem Fenster gucken und sagen, und wann soll das mal gewesen sein? Ganz einfach, das gibt es
oft vor.
Da gibt es sogar Statistiken drüber. Von 2015 bis 2020 gab es 8 Phasen in Deutschland, wo mehr jeweils, mehr als 200 Stunden Dunkelflaute waren. Das heißt 200 Stunden Delta, wo kein Strom über Wind oder Solar erzeugt werden konnte. Das sind Zeiten, wo Strom irgendwo herkommen muss, weil alle arbeiten in der Zeit.
Ja, ja.
Und nun mal so, was hat die Schwankungen, die es jetzt schon gibt, die sich im Mikrobereich bewegen, die wir nicht wahrnehmen als Normalbürger. Unser Fernseher geht davon nicht aus, unser Radio schwankt nicht, kein Licht flackert, gar nichts. Es gibt eine Produktion in, ich habe es vergessen, ich was Falsches sage, sage ich nicht. Also es gibt eine Fabrik, die stellt hochspezialisierte Supraleiter her, also Kupferkabel mit geringstem Toleranz, was Leitungswiderstand betrifft und. Gibt es eine Schwankung im Prozentbereich einstellig in der Stromversorgung während der Produktion, muss die Produktion für 3 Tage angehalten werden, alle Maschinen müssen gereinigt werden, alle Maschinen müssen neu kalibriert werden. Der Ausfall in diesen 3 Tagen ist ein 6-stelliger Eurobetrag. Das sind Schwankungen, die wir heute schon haben. Die sind alltäglich, die gibt es schon. Ohne Blackout, ohne alles, passiert alles schon. Und weißt du, für was diese Kabel gebraucht werden?
Ja.
Für die erneuerbaren Energien. Sie sind Kabel für die Offshore-Windkraftanlagen, die irgendwo im Wasser stehen, weil wenn man nämlich auf dem Weg durch den Leitungswiderstand Strom verliert, den man erzeugt, dann hat man Verluste. Man möchte möglichst nichts verlieren auf dem Weg. Und dann hat man, aber man hat jetzt schon Probleme, so viel Strom zu liefern, dass das hergestellt werden kann. Wie widersinnig ist das denn? So, also ich will kurz mal sagen, wir haben schon bei allem, was wir probieren, es gibt schon jetzt Probleme. Man redet immer von 50%, die erneuerbaren Energien heute liefern. Das stimmt nicht so ganz, wenn man die Zahlen bereinigt. Das sind sehr geschönte Zahlen. Diese Doku redet darüber, ich wollte es nur mal einwerfen, aber das ist zu dem Thema, die Stromerzeugung wird noch ein großes Problem werden. Ein Beispiel noch ganz kurz, bevor wir wieder ins alte Thema einsteigen. Man hat mal darüber nachgedacht, weil wir jetzt alle so lustig aus der Atomkraft aussteigen, weil wir alle sagen, ja, alles viel zu gefährlich und wir machen, jetzt können wir nicht mal mehr Gas verstromen, obwohl wir, seit uns der Russe den Gashahn abdreht, ich sag's jetzt mal so platt, wir mehr Gas verstromen als vorher. Warum wir, wo wir kein Gas mehr geliefert kriegen, mehr damit machen als vorher, sei jetzt auch mal dahingestellt.
Ja.
Aber wir haben nur mal einen Bereich, warum, wenn die Chemieindustrie in Deutschland statt Gas Strom verwenden muss, das ist nur ein Industriezweig, dann müssen wir über Stromerzeugung doppelt so viel Energie erzeugen, wie heute in ganz Deutschland hergestellt wird.
Oh.
Nur für diesen einen Industriezweig. Wir sind noch nicht bei der Autoindustrie, bei der Lebensmittelindustrie, noch kein Homeoffice, hat einen Rechner angeschmissen und. Wo sollen denn diese gigantischen Strommengen herkommen? Aus Offshore-Parks im Meer? Also, und dann, wie sollen diese gigantischen Strommengen transportiert werden? wenn eine Straße wie deine hier morgen nur noch Elektroautos auflädt, dann brauchen wir in der Straße armdicke Kabel für Strom.
Ja.
Diese Stromstärken müssen auch transportiert werden. Wer soll die denn da reinlegen? Wer denn? Meinen die Leute wirklich, das geht über eine Haushaltssteckdose?
Ja, klar. Schokostecker rein und...
Ja, geht. Aber das Auto braucht dann 26 Stunden zum Laden.
Geht also, nicht über USB? Also
weißt du, was ich meine?
Am Laptop anschließen?
Also mir fehlen diese grundsätzlichen Verständnisse von Strom, von Leitung. Also da wird über etwas geredet, was so gar nicht existiert. Heute noch nicht. Und dann müssen wir daran entwickeln. Aber wir steigen aus, bevor wir das entwickelt haben?
Ja, das ist halt das Problem.
Der zweite Schritt vor dem ersten?
Ich muss doch erstmal was anbieten. Ne?
Genau.
Also, und zu meiner Statistik noch vorhin wollte ich noch ganz kurz anmerken, also diese 6,1 Terawattstunden, die quasi nicht genutzt werden von dem Solarstrom.
Ja.
Ich habe mal dann nochmal gleichzeitig auf einer anderen Seite nachgeguckt, wie hoch ist denn der Stromverbrauch in Berlin? Da wurde was von 12,8 Terawattstunden angegeben.
Das heißt, man hat in ein halbes Jahr Strom in die Erde abgeleitet.
Ja.
Für Berlin.
Für Berlin. Also Berlin hätte...
Ist natürlich ein schönes Bild. Ne? Also ein halbes Jahr Strom für Berlin.
Ja.
Nicht für ein Dorf.
Hm.
Nein, für eine Millionenstadt.
Ja.
Na, also ist natürlich eine Größenordnung, die sehr spannend ist.
Ja.
Und sehr erschreckend.
Traurig, ja.
Und traurig, ja. Erschreckend traurig, wir haben jetzt alle zusammen. Alle Emotionen in einer Zahl. Aber jetzt gebe ich dir noch eine Zahl. Schöne Überleitung übrigens. Der Überleitungsweltmeister ist wieder da.
Ja.
Ich lese dir mal Zahlen vor, die sich jährlich verändert haben. Und du vermutest mal bitte, was das sein könnte.
Die Jahreszahlen.
Ja, pass auf. Okay. Also von 2016 ab, ja, entwickelt sich eine Zahl. 2016 594, dann nächstes Jahr 647, dann mal kurz senken 620, dann um einsteigend 621 und dann geht's los. Ab 2020 sind es dann 878 und ab 2021 1185.
Also ich sag dir schon mal, es sind nicht die Steigerungsraten, die sich auf meinem Lohnzettel zeigen.
Also es ist nicht dein Bruttogehalt sozusagen.
Nee, okay, also das wäre jetzt auch, da habe ich ein bisschen weniger, aber ich meine die Steigerungsraten allein schon,
ja.
Die spiegeln sich bei mir da auch nicht so nieder.
Ich sag mal, es sind Menschen.
Es sind Menschen.
Mhm. Ui. Was könnten diese Menschen haben?
Corona.
1185 für China?
Ja, die Zahlen sind jetzt eher...
Aber das könnte man dem Chinesen zutrauen, dass er so eine Zahlen bietet. Aber nein, das sind sie nicht. Soll ich es mal auflösen?
Nein, das sind die pro Quadratmeter wohnen.
Nein, ich löse es mal auf. Sehr spannend. Es sind die jährlichen neuen Dollar-Milliardäre.
Upsi.
Da
bin ich auch nicht drunter.
Es gab also 2021 1185 neue Dollar-Milliardäre in China.
Doppelt so viele wie 2016.
Ja. Dollar-Milliardäre. Mhm. Dieses Land wird stetig reicher. Nochmal, zu welchem Preis? Völlig klar. Aber wenn jemand reich wird, wohlhabend wird, und das ist ja der Deal, den die chinesische kommunistische Partei mit seinem Volk gemacht hat. Mhm. Nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens hat man gesagt, hört mal zu, Freunde, okay, wir machen euch wohlhabender als Volk, durch die Bank weg, und ihr haltet den Mund und lasst uns machen. Hm. Und dieser Deal läuft seit 1990. Es gibt mittlerweile ja in China, das wissen auch viele, ein gekapseltes Internet. Die Chinesen haben ein eigenes Google, ein eigenes Twitter, ein eigenes Facebook, ein eigenes... Na, TikTok ist sogar chinesisch, gibt es da nicht, heißt da anders. Mhm. So. Also, die haben alles selbst innerhalb ihres eigenen kleinen Raums hochzensiert.
Ja.
So, da wird alles zensiert. Mhm. Die Zensoren sind teilweise so jung, dass sie Ereignisse zensieren, von denen sie beigebracht bekommen haben, dass es sie nie gab.
Mhm.
Die Zensoren sind jünger und zensieren Videos vom Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens, glauben aber, das hat es nie gegeben.
Mhm. Fake News.
Ja.
Ja.
So. Also nur mal so, das ist jetzt nur zur Betrachtung, wie dieses Land funktioniert. Und dann wird einem wahrscheinlich auch klar, wie real diese Zahlen sind eigentlich. Und wie, also wie gesagt, also diese Leute diese Milliardäre machen ja Außenhandel. Es ist ihnen ja, die müssen ja gar nicht in ihrem Land bleiben, die machen ja weltweiten Handel.
Ja, klar.
Jack Ma von Alibaba zum Beispiel ist einer der bekanntesten Reichen. Der Mann ist 40-facher Milliardär. Der verdient teilweise bei Verkaufsaktionen 1 Milliarde in 8 Minuten.
Also ich sag mal so, wer Milliardär ist, der ist sowieso global unterwegs und nicht nur in seinem eigenen Land.
Den kannst du nicht in seinem Land halten. Obwohl der bei 1,4 Milliarden Menschen natürlich dort einen Wirtschaftsraum aufbauen könnte, der höchst einträglich wäre, was sie ja auch tun. Aber der Punkt ist halt, das sind die Steuermittel. Und du kannst auch von Menschen, die stetig wohlhabender werden, nicht erwarten, dass sie nicht mal ein Flugzeug besteigen, dass sie sich kein Auto kaufen. Meinen die Leute wirklich, die Chinesen, die jetzt stetig wohlhabender werden, die ein armes Volk waren früher, dass die nicht mehr, die sitzen nicht mehr im Reisfeld, wie wir uns das vorstellen. Nein, die wollen sich ein großes Haus bauen. Die wollen ein großes Auto fahren.
Ja, klar.
Und das nimmt auch alles am Klima teil. Das ist auch alles eine Bewegung. Erstaunlich, oder?
Von den Zahlen her? Ja.
Also eine erstaunliche Zahl. Wachstum in China allerdings 2021 rückläufig nur noch 3%. Diese gigantischen Zahlen sind weg. Da sind die von weg. Das ist auch alles ein bisschen rückläufig. Bruttoinlandsprodukt hatten wir mal als Zahl noch nicht genannt. 14,72 Billionen US-Dollar. Ist gigantisch. So.
Paradox.
Genau. Das Paradoxe, du hast es ja schon gesagt, ist, 100 Milliarden investiert China in die erneuerbaren Energien. Mehr als jedes Land auf dieser Welt. Also auf der einen Seite sind sie höchst fragwürdig mit ihrer Klimapolitik. Auf der anderen Seite investieren sie aber auf der anderen ganz viel.
Ja, wenn sie natürlich auch merken, dass es irgendwo Einsparpotenzial ist, also da ist dann auch Marktwirtschaft, ne?
Na, selbstverständlich. Die Frage ist, wo landen diese und zu welchem Preis ist das? Wird wirklich erneuerbare Energie aufgebaut oder wird es nur ein neuer Verkaufspunkt? Wird nur entwickelt, damit man irgendwann mit guten Produkten am Weltmarkt
ist? Ja, aber sowas wie Windkraft ist das genauso wie mit den Flughäfen, was wir gesagt haben. Bei uns wird dann halt diskutiert, wie weit darf so eine Windkraftanlage stehen, entfernt vom Haus, ne?
Das interessiert die null.
Das interessiert die nicht. Also wenn sie da 20 um dein eigenes Einfamilienhaus rumbauen, dann stehen die da.
Und das ist immer wieder. Man hat ein Ziel, man sieht jetzt eine Zahl, 100 Milliarden in erneuerbare Energien investiert. Da klatschen alle Umweltbeschützer vor Freude in die Hände und sagen, Mensch, ja, so muss man es machen. Dass die vielleicht, während sie eine Solaranlage bauen, irgendwo in einen Fluss eine hochgiftige Säure kippen, weil sie nicht entsorgen wollen und im Dorf nebenan 20.000 Leute sterben. Das ist da nicht so.
Ja.
Das ist nicht dasselbe wie bei uns. Wir können nicht nackte Zahlen.
Das kommt auch nicht in die Medien.
Ohne
weil diese die sind zensiert.
Genau, ohne diese ins Verhältnis zu setzen, wird man keine vernünftige Zahlen kriegen. Aber Tatsache ist eins, wenn die Zahlen nur annähernd stimmen, dann ist das Weltklima nicht nur durch uns in Gefahr. Und dann frage ich mich, wogegen demonstrieren wir denn wirklich? Demonstrieren die gegen das Richtige? Glauben die wirklich, dass China sich von irgendeinem, das ist genau derselbe, wenn wir denken, China lässt sich von irgendeinem Plan abbringen, weil wir ihnen gut zureden. Also wenn ich diese Fähigkeit habe, dann möchte ich diesen guten Zuredner bitte mal in Richtung Putin. Vielleicht, da glauben ja auch viele, na, wir brauchen ja bloß Friedensverhandlungen führen. Was?
Hat bisher ja gut funktioniert. Hat ja
super funktioniert und genauso wird es hier sein.
Ja.
Die Chinesen werden sich von ihren großen Zielen gegenüber ihrem Volk, was ja indoktriniert ist durch die Politik der letzten Jahre, nicht abbringen lassen. Warum sollten sie das tun?
Nein.
Und sie werden die guten Ergebnisse natürlich immer präsentieren und die Folgen daraus nie.
Ja.
Ja. China möchte in den Weltraum.
Ja, und da sind sie auch schon relativ weit sogar, ne?
Genau.
War jetzt irgendwas auf dem Mond gelandet sogar schon?
Da wäre ich jetzt gar nicht raus. Ich fand es nur sehr lustig. Ich habe es gelesen. Also China plant langfristig einen Marsflug. Da sind sie sehr, sehr dran interessiert. Das ist aber auch ein 20-Jahres-Projekt, soweit ich weiß. Aber, und jetzt wird es ein bisschen lustig, die neue Rakete Langer Marsch 5 ist das Hauptprojekt, soll sie dahin bringen. Langer Marsch 5, das soll das große Ding sein.
Ja, das wird ein langer Marsch, ja.
Ja. Gut, Richtung Mars.
Ja. Tja, Mars entweder, macht mobil.
entweder lang am Arsch oder man ist am Arsch. Also irgendwas kommt davon immer als erstes.
Oh Mann, jetzt hauen wir aber hier ein paar Sachen raus.
Ja, ja, aber also, sind Weltraumprogramme immer tragend? Also wir haben ja auch mit der NASA natürlich, die USA haben ja auch viel im Weltraum gemacht.
Ja.
Die Europa durch die ESA, ne?
Aber man muss da denken, viele nicht an, also das sind irgendwie getrennte Sachen, also diese Faszination Raumfahrt und dass sowas möglich ist, also viele, so wie Fliegen ist ja schon mal, dass ein Flugzeug überhaupt abheben kann, so ein tonnenschweres Teil, Metall, dass das durch die Lüfte fliegt und Menschen transportiert und dann halt noch so weit weg in unendliche Weiten vorzustoßen.
Obwohl das ja auch mit heute noch wissenschaftlich wie technisch hochkomplex ist. Ja. Also wir sind da noch nicht wie, also man denkt beim Fliegen ja auch oft, ja okay, das ist mittlerweile wie eine Busfahrt. Da sind wir im Weltraum noch lange nicht dran. Es ist eine ganz schöne Hausnummer, eine Rakete starten zu lassen und die da durch den Weltraumschrott durchzumanövrieren. Also man muss wirklich einen Zeitpunkt errechnen, wann da wirklich ein Korridor frei ist, weil mittlerweile, keine Ahnung, alleine 200 tote Satelliten um diese Erde kreisen, die mit einer riesigen Geschwindigkeit nicht in so eine Rakete einschlagen dürfen.
Ja, und anfangs haben sie Sachen nochmal extra gesprengt. Jetzt wäre es vielleicht besser gewesen, dass sie die nicht gesprengt hätten, sondern im Ganzen irgendwie einfangen könnten. Jetzt haben sie die gesprengten Sachen, die in Millionen kleiner Wurfgeschosse sozusagen umherirren, ne?
Aber warum glaubst du, möchte China unbedingt in den Weltraum? Meinst du, das ist ein Ding, damit die kommunistische Partei sagen kann, schaut mal, wir können's?
Das zählt immer dazu. Also in China ist es halt auch bei jedem wichtig gewesen, dass er seinen Staudamm gebaut hat. Ne? Also Staudämme, da sind die Chinesen auch Weltmeister. Auch kostet es, was es wolle. Ne? Hm. Umwelt, Menschen und sonst was alles, keine Rücksichtnahme. Und Prestige und Ehre ist in China wichtig.
Deswegen war übrigens auch Kohl sehr erfolgreich. Also deswegen waren die ersten Außenhandelsgeschäfte mit China so erfolgreich, weil es so ein großer, kräftiger Mann war. Mhm. Die hatten wahrscheinlich schon Angst, der tritt in der Sumo-Liga an oder so. Aber das war dieses große, und das war auch einer der Gründe, warum Schäuble nie hätte Bundeskanzler werden können. Weil man gesagt hat, wir können da keinen Mann im Rollstuhl rüberschicken. Egal, ob man jetzt sagt, das wäre Behindertenbashing gewesen. Nein, das interessiert aber in dieser Ebene nicht mehr. Mm. Das sehen die asiatischen Völker ein bisschen anders. Aber ja.
Aber jetzt haben wir dann den Olaf dafür.
Da bin ich schon wieder reaktionsfreudig und muss mich zurückhalten. Nein, das lassen wir jetzt raus. Aber du hast schon recht, die USA sind ja mit der NASA auch nur so weit vorgedrungen, weil dieser Wettlauf mit den Russen damals so ein Thema war. Hm. Da gab es ja ständig, wer ist als Erster im All, hat als Erster einen Satelliten, wer ist als Erster auf dem Mond und. Es ist ja ein technischer Wettlauf um Prestige am Ende.
Ja,
also, klar. Aber das ist den Chinesen egal, auch da werden sie eine Menge Kraft reinlegen und auch da, ich möchte eigentlich keine CO2-Bilanz eines Raketenstarts sehen. Weißt du? Auch da.
Aber ich muss sagen, ich war zweimal in Cape Canaveral. Einmal war noch ein Start vom Space Shuttle. Da waren wir auf dem Festland. Das war in der Nacht. Und obwohl wir Kilometer weit weg waren, hast du es auch an der Erde gespürt, diese leichten Vibrationen. Und dann, als die gestartet ist im Dunkeln, dieser Feuerball, der dann da nach oben, also es hat schon was mega Faszinierendes.
Und da bin ich völlig bei, dass das eine Faszination hat und auch was von Abenteuer und auch, das ist so ein bisschen Faszination, hat nicht immer mit Sinn und Unsinn zu tun und auch nicht immer mit Moral und auch nicht immer mit Gut und Schlecht, weil wir waren auch immer. Als Berliner wissen wir das sehr genau. Wir waren auch alle von Dagobert fasziniert. Das ist ein komischer Überschwenk, aber am Grunde war das ein Krimineller.
Ja.
Aber trotzdem hat die Schleue, die dahinter stand, oder die Umstände, die er erzeugt hat, uns fasziniert.
Ja.
Also Faszination ist nochmal ein ganz eigenes Thema.
Ja. Insofern kann ich auch jedem nur sagen, also so mal nach Cape Canaveral, wenn man da in Amerika ist, Da sind auch einige dieser Raketen und sowas ausgestellt, diese Raketenstufen und ein wunderbares Besucherzentrum, wo man sich darüber informieren kann. Also es ist schon gigantisch, weil man kann sich von den Bildern, die man so und so im Fernsehen sieht.
Kann sich nicht vorstellen, wie groß sowas eigentlich ist, ne? Wie gigantisch groß sowas ist. Ja.
Das ist also so ein das sieht ja so aus, als wenn da hinten nur so ein Verbrennungsmotor so dranhängt, so.
Ja.
Dass du da ein ganzes Gebäude da drin platzieren könntest, ne?
Hm. Und also, ja, alleine die Tatsache, dass man, um die Erdanziehung zu überwinden, erstmal auf 38.000 km/h kommen muss. Um die Eigenkraft zu überwinden, was man da für Energie aufwenden muss. Ja. Deswegen ist auch nicht so ein, was viele ja schon vorgeschlagen haben, ob man CO2 nicht einfach in den Weltraum ablassen könnte und. Ja, aber die Transportkosten, ey, meine Fresse, jedes Kilo kostet da ein gigantisches Geld. Deswegen kann man auch nicht ohne Ende Leute mitnehmen oder das, also da ist auch viel dran. Aber kommen wir nochmal kurz.
Captain Kirk war oben.
Genau. James T. Kirk.
Tiburtius.
Tiberius.
Tiberius?
Tiberius, ja. Okay. Aber egal. Jetzt wieder Star Trek Wissen für Arme, aber kein Problem. So. Kommen wir zum Schluss nochmal auf so ein paar Grundfragen, weil mich interessiert, wir haben ja mit der China-Sendung natürlich auch so ein kleines heißes Eisen angefasst und glauben wir, egal jetzt wie hoch die Investitionen in die Erneuerbaren sind, was wird für China wohl höher stehen? Dieses Ansehen dieses Landes, dieses hochzutreiben, dieses zu zeigen, wir sind die starke Nation auf diesem Planeten. Mhm. Welche Ziele glaubst du, wenn du da eine Idee hast, oder wenn ich, was glaubst du, in welche Richtung das außenpolitisch gehen wird? Wo wird China?
Also,
China zeigt sich ja sehr.
Die Frage ist ja, Ansehen. Welches Ansehen will ich denn haben? Will ich der große Klimaretter sein? Oder will ich als starke Nation dastehen? Und das ist deren Verständnis halt. Macht. Und wir sind diejenigen, die im Weltall sind.
Nennen wir mal eine Nation, die als Klimaretter dastehen will, die das so sagt.
Ja, klar.
Nicht mal die Skandinavier. Ja. Die Skandinavier wollen auch, die Norweger wollen auch, nehmen Erdöl aus dem Meer und so. Also die wollen
aber auch erfolgreich sein. Aber natürlich, machen diese Länder natürlich auch, weil sie auf Tourismus angewiesen sind. Also ist ja auch wieder so, Island will meinetwegen auch den Tourismus haben, nur weil sie von den Touristen das Geld braucht, wollen aber natürlich auch mit ihrer Natur punkten und Ökologie eventuell. Ne? Also da ist natürlich das Bestreben schon da, dass man in puncto Umwelt besser dasteht als in China. In China ist, glaube ich, das Prestige mit Technik und Macht und so viel, viel höher gesetzt als die Umwelt.
Sehe ich nämlich genauso. Und jetzt kommen wir nämlich darauf, wenn das so ist, zu wem werden sie außenpolitisch hintendieren? Was glaubst du, mit welchen Ländern die kooperieren werden? Also oder weißt du, mit welchen sie jetzt schon kooperieren? Heute schon?
Na, China, auf jeden Fall mit Russland.
Gar nicht so viel. So, dachte ich auch, gar nicht so viel. Die halten sich auch, was Russland ist, sehr raus. Die haben auch keine Position zum Ukraine-Krieg. Obwohl sie selber gerne Taiwan angreifen würden, habe ich das Gefühl. Und ich glaube auch, wenn das mit Russland lange genug geht und das funktioniert und sie merken, Europa stemmt sich da nicht gegen und das ist vielleicht sogar erfolglos, dann werden sie Taiwan angreifen. Dann werden sie sich Taiwan zurückholen. Bin ich mir jetzt relativ sicher. Wenn sie das nicht so oder so schon vorhaben, wenn sie nicht einfach nur auf den Zeitpunkt warten. Ich glaube, einer der Wirtschaftsträger, und damit sind sie auch schon bei, das ist gar nicht so gemutmaßt, Afrika. Ich glaube, Afrika wird der großen Wirtschaftsräume der Zukunft.
Die Chinesen waren, glaube ich, in vielen Ländern sehr, sehr forsch darauf zugegangen, sich viele Gebiete zu sichern, wo Rohstoffe auch sind.
Genau. Und weißt du, wo? Da, wo die seltenen Erden herkommen.
Genau.
Da, wo gar nicht mal Diamanten und sowas, gar nicht mal dieses ganz
hochtrabende. Das, was man auch für Handy, Computerchips und sonst
was so alles Selene braucht. Und so, was man viel braucht. Und was sie machen ist, sie geben etwas hin. Die sagen so, wir geben euch Geld oder wir geben euch Know-how, um Brunnen zu bauen, um Wasser zu entsalzen, um, keine Ahnung, das und das anzubauen. Und sie diktieren aber nicht, wie sie es machen sollen. Sie sind da sehr schlau. Sie gehen da hin und sagen, wir geben euch das Wissen oder wir geben euch Technik, um Brunnen zu bauen. Wir sagen euch aber nicht, wo ihr die hinbauen sollt. Das ist eure Sache. Das ist euer Land. Wir werden uns da nicht einmischen, was ihr machen wollt. Und das ist sehr schlau. Und so werden Wirtschaftszweige gefasst. Wir werden mal sehen, wie leicht das ist. Wir haben
und Abhängigkeiten geschaffen.
Und geschichtlich Wie wird das wohl aussehen? Wir sind zum Beispiel, Deutschland ist zum Beispiel eine Nation, die in Deutsch-Nordwestafrika Kolonien hatte. Europa hatte sowieso viele Kolonien. Die Portugiesen hatten Kolonien, Großbritannien, da wissen wir alle.
Aber wir Deutschen haben da nicht so ein gutes Image da.
Keiner der Kolonien hat da ein gutes Image. So, und jetzt kommen die Chinesen und sagen, wir liefern euch das und wir schreiben euch aber nicht vor, wie ihr damit umzugehen habt. Wer wurde wohl besser betrachtet werden geschichtlich? Verstehst du? Also der Trick aus der Geschichte heraus ist sehr schlau und sie werden irgendwann einen relativ guten Zugriff auf sehr wichtige Rohstoffe haben für die Zukunft. Und dann wird es für die USA wieder ein Stück schlechter aussehen.
Ja.
Einzige Trostpflaster ist, die Chinesen sind hoch ineffektiv. Das weiß man. Sie gehen also, sie können aus dem Vollen schöpfen, weil sie Arbeitskräfte haben ohne Ende, die schlecht bezahlt sind, weil viele Menschen trotz allem dem Hochgang an der Armutsgrenze leben, weil es ein drakonisches Schulsystem ist, weil es auch ein drakonisches Arbeitssystem ist mit einer der höchsten Selbstmordraten weltweit. Also sie sind hoch ineffektiv.
Ja, aber wenn du von einer Sache viel hast, dann machst du dir da weniger Gedanken um Effektivität.
Ja. Aber es ist leider so der Fall, dass da, aber das ist der Rettungsanker, dass diese ganze Geschichte, ich meine, nicht umsonst, niemand in den USA würde eine Stadt für 10 Millionen Menschen ins Nichts bauen und dafür sorgen oder akzeptieren, dass da niemand einzieht.
Achso, für den ersten Teil dachte ich sofort an Las Vegas.
Ja.
Aber doch, da sind eine Menge auch eingezogen.
Ja. Also wenn, dann muss es ein wirtschaftliches Gegengewicht geben und die Sache muss sich am Ende rechnen.
Ja.
Und das ist den Chinesen manchmal scheißegal. Die haben Geisterstädte. Es gibt Städte, die stehen im Nichts. Und das würde hier, glaube ich, nicht in Europa kommen. Aber egal.
Ja.
Letzte Frage. Glauben wir jedenfalls. Warum bezieht die Volksrepublik China keine Position zum Ukraine-Krieg?
Naja, sie beziehen so ein bisschen Position dafür und sie suchen sich halt das Beste aus allen Sachen raus und warten quasi ab, wie es ausgeht. Also einerseits, wenn sie sich gegen den Ukraine-Krieg entschließen würden, dann würden sie sich ja quasi fast mit uns, den Amerikanern, verbünden. Das ist ja eigentlich auch nicht deren Interesse, ne?
Also siehst du die Chinesen als große Schweiz?
Ein sehr großes, neutrales Land, aber eigentlich nicht
so wirklich. Neutral sind die gar nicht, aber die lassen sich bloß nicht in die Falle locken.
Ja.
Und die werden nicht, also die sind ja so groß, du kannst ja mit so einem auch nicht so umgehen. Weil in der Größe kannst du ja nicht sagen, so jetzt bezieht mal Stellung hier.
Ja.
Ich glaube, da lachen die Chinesen drüber und sagen, was wollt ihr denn?
Ja, im Vergleich dazu, wie du sagst, die Schweiz, ob die Schweiz zu manchen Sachen Stellung bezieht oder nicht. Ja. So wie du sagst, wir als Deutsche haben ja schon kaum dann Einfluss drauf, was Putin oder was die Chinesen machen. Bei der Schweiz noch weniger, ne?
Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es ist schwierig. Ich glaube, die sind da sehr geschickt, ob ihrer Größe, gehen sie damit gut um und sagen, okay, wir müssen uns gar nicht auf eine Seite beziehen, wir müssen gar keine Stellung beziehen, warum sollen wir das tun?
Ja.
Wir können abwarten und wir werden uns nachher die schönsten Sachen raussuchen. Zukünftig wird es mit der Volksrepublik China sehr schwierig werden, glaube ich. Die werden einen ganz schönen Machtanker setzen und sie werden sich nicht reinreden lassen. Und wie werden wir... Und
gut, aber das ist nichts Neues.
Wie werden wir reagieren? Und das ist meine letzte Frage und die ist leider sehr vor der Abmoderation fast ein bisschen traurig, dass man so eine Frage stellen muss. Wie meinst du, wird sich die Weltgemeinde verhalten gegenüber China, wenn sie Taiwan angreifen?
Tja.
Werden also wir Taiwan Waffen liefern?
Die Amerikaner sind ja da sehr aktiv davor, ne? Und also würden da wahrscheinlich schon eingreifen.
Aber geheimdienstlich. Ich glaube nicht offen. Ich glaube nicht, dass die sagen, offen sagen, wenn wir liefern da Waffen hin. Die würden ähnlich wie damals in der Contra-Affäre, die würden denen da Waffen irgendwo hinstellen.
Ja, aber haben die nicht da auch viele Sachen stationiert sogar?
Ja,
wenn ich das richtig weiß. Und auch viele Kriegsschiffe und da würde ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Ich würde denken, dass die Amerikaner da anders eingreifen als jetzt hier im Ukraine-Krieg. Hm. Und das macht mir allerdings auch Angst. Also sowohl, dass China angreifen könnte, als auch, dass dann halt zu Gegenreaktionen kommt.
Genau, und da habe ich nämlich auch meine Sorge, ob man diese Gegenreaktion dann überhaupt zeigt, ob man nicht, also ich sage mal so, es war eine offene Charta, zum Beispiel im Status Berlin zum Beispiel, dass man relativ früh wusste, dass die Amerikaner für West-Berlin keinen Krieg angefangen hätten. Also die hätten nicht militärisch eingegriffen, wenn Russland die sagte, wir schlucken das Ding jetzt mal schnell weg. Da waren sich alle Seiten drüber klar, aber nachher hat man halt das als politische Insel gesehen und zum Glück damals wollte keiner das. Ne? Auch wissend, man hat aus Russland gesagt, ja, es wurde wahrscheinlich nicht getan, weil man sich nicht in weltweite Scharmützel begeben hätte, weil dann hätte automatisch eine Nation wie die USA irgendwo anders mit Russland dann was angefangen und das wollte man nicht.
Ja.
Und gut, egal. Also ob man jetzt für Taiwan sich da sonst Feuer wirft, ich habe da Zweifel.
Ja, also ich denke aus amerikanischer Sicht leider schon. Ja, wie auch immer. Also man versteht ja auch, dass Taiwan sich dann wehren wollen würde. Ne?
Ja.
Und natürlich sich auch über jede Unterstützung denn gegen einen übermächtigen Gegner freut oder sozusagen. Allerdings diese ganzen Entwicklungen sind schon sehr erschreckend und hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich das, was momentan so ist, nicht für Möglichkeiten.
Ich auch nicht. Also ihr hättet auch, wie gesagt, klar, wir haben Entschuldigung, wir haben seit 2014 den Ukraine-Konflikt.
Ja,
aber dass es sich in einen so heißen Krieg ausartet, habe ich auch nicht gesehen, trotz aller Bekundungen, die Putin immer gemacht hat. Und deswegen tue ich mich bei der Geschichte China-Taiwan auch relativ schwer, ehrlich
gesagt. Also mit der Ukraine, da, weil du sagst 2014, da hatte ich immer nur so den Eindruck, okay, das war so eine Prestige-Sache, die Krim, ob man es nun versteht oder nicht, dass wenn man sich in einen Russen hineinversetzt, dass der sagt, das ist aber eigentlich russisch und die Ukrainer sagen, nee, das ist ukrainisch und ja, das lässt sich, glaube ich, nicht einfach aufdröseln.
Nee, nee.
Und von daher dachte ich eigentlich, dass es nur um dieses Sahnestückchen geht und nicht darum, dass die Russen sozusagen die gesamte Ukraine irgendwie unter Kontrolle bringen wollen.
Das glaube ich auch bis heute nicht. Aber das ist das wäre eine eigene Sendung, da würden wir jetzt zu weit abschweifen. Ja. Ich habe meinen Stoff durch.
Jo.
Hast du noch abschließende Meinungen, Worte, bevor wir abmoderieren?
Tja, Frieden ist eine schöne Sache. Wär besser, dass manche Leute jetzt mal ein bisschen zur Vernunft kommen.
Ja. Kann ich wenig hinzufügen. Das waren wir mit der China-Sendung. Ich habe es immer noch keinen Titel parat. Ich habe so überlegt, ob sind alle Klimaproteste sinnvoll, wenn China seine Pläne verwirklicht oder so. Das wäre ein sehr langer Titel. Ich muss mir noch einen Titel ausdenken. Den habe ich bis jetzt noch gar nicht. Ich danke dir. Es war eine sehr interessante Sendung. Wir haben Themen, wir haben mit vielen Zahlen herumgeworfen. Wir haben viel gemacht. Ich möchte jetzt aber am Ende der Sendung nicht versäumen zu sagen, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, meckern wollt, denkt, wir sind doof, dann schreibt doch einfach an Medienlos, der Podcast, über Instagram. Wir sind da relativ offen. Da geht eigentlich alles über DMs und so weiter.
Der unzuverlässigste Wochenspiegel.
Der unzuverlässigste Wochenspiegel der Welt. Und da werden wir auch weiter dran anknüpfen. Ganz zum Schluss noch einen ganz lieben Gruß an eine Zuhörerin, mit der ich gestern, weil ich sie persönlich kenne, Kontakt hatte und ganz erstaunt war, dass sie jede unserer Sendungen hört, Janine. Schönen Gruß, Janine.
Wir von mir auch.
Okay. Von Marc auch unbekannterweise, siehst du. Und wir grüßen dich und hoffen, dass du uns sendungsmäßig immer gewogen bleibst. So, das war's. Wir hatten eine wunderbare Sendung. Wir moderieren ab und wir hören uns das nächste Mal mit einem neuen Thema. Und ich plane, versprochen, ein fröhlicheres Thema. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.